Connection.
Schöner denken.
Hallo ihr Lieben, wir sind wieder auf Nippon Connection 2015. Die üblichen Verdächtigen haben sich den Eröffnungsfilm angeschaut, My Man, vom Regisseur Kazuyoshi Kumakiri. Interessant hier auch der Hauptdarsteller, nämlich Tadanobu Asano. Asano hat nämlich den ersten Ehrenpreis von Nippon Connection bekommen, den Nippon Honor Award. Ja, nachdem wir erstmal 75 Minuten vor dem Film an Begrüßung und Willkommensreden verschiedenster Kulturpolitiker hinter uns gebracht haben, waren wir dann doch sehr hungrig auf den Film. Ich versuche mal zusammenzufassen. Bei My Man geht es um ein kleines Mädchen, ich würde sagen vielleicht so 7 oder 8 Jahre, die bei einer Katastrophe die Eltern verliert, alle verliert praktisch, und von einem jungen Mann gefunden wird, der dann dieses Kind aufnimmt. Und dieser junge Mann kannte auch die verstorbene Mutter dieses Kindes und nimmt also dieses Kind bei sich auf und kümmert sich dann auch liebevoll um das Kind. Das Kind wird älter und diese sehr intensive Beziehung, die auch so von dem gegenseitigen Halt geprägt ist, den dieser Mann und dieses Kind sich geben, kommt irgendwann das gegenseitige Versprechen für einen da zu sein, das dann in eine Art ja, Lolita-Beziehung sozusagen dann sich weiterentwickelt. Das ist vielleicht zu kurz gegriffen, um es nur so zu bezeichnen, aber es kommt dann auf jeden Fall, als das Mädchen vielleicht 14, 15 ist, dann zu einer Liebesbeziehung mit diesem Mann. An diesem Punkt sollten wir vielleicht auch sagen, dass wir ab jetzt spoilern.
Wir unterbrechen diesen Podcast für einen wichtigen Hinweis. Die nachfolgenden Informationen enthüllen möglicherweise wesentliche Teile des Filminhalts oder verraten das Filmende.
Ganz einfach, weil irgendwann klar wird, dass nicht nur das natürlich eine Schutzbefohlene ist und das also gar nicht sein darf, sondern dass er auch höchstwahrscheinlich der Vater, der leibliche Vater von diesem Mädchen ist. Und als wir zum ersten Mal sehen, dass sie tatsächlich miteinander verkehren, sehen wir als klare Metapher einen Blutregen, der über diese beiden Liebenden rüberregnet. Und das wurde uns echt jetzt mit der Bilderfaust eingeprügelt, dass das jetzt hier eine Blutschuld ist, um die es geht. Und
ich dachte eher an eine Defloration als als erstes.
Ja, Defloration kann ja auch mit Blut verbunden sein, aber hier geht es, glaube ich, um sehr, sehr viel mehr um die Schuld, denke ich mal, auch die damit verbunden ist bei den beiden in dem Fall. Und sie verstricken sich immer mehr da rein und werden tatsächlich über das subjektiv streitbare Maß hinaus dann tatsächlich schuldig. Mehr will ich jetzt noch gar nicht sagen. Ich bin mal sehr gespannt, wie es Harald und Hendrik gefallen hat. Hendrik.
Also der Film ist ja sehr gemächlich in seiner Erzählsprache und ich persönlich muss sagen, so die 130 Minuten, die er etwa dauert, habe ich auch gemerkt.
Also Japanese half an hour, ja. Aber mindestens eine halbe Stunde drin, wenn nicht mehr als nur eine halbe Stunde.
Richtig. Auf der einen Seite hat das der Geschichte gut getan, weil sie sich die Zeit genommen hat, die sie brauchte, um sich zu entfalten, um so die Entwicklung der Figuren in mich als Zuschauer einsinken zu lassen. Also sie hat so eine Geschwindigkeit gehabt und so eine ganz langsame Dynamik gehabt, wie, was weiß ich, so ein Highsmith-Roman, so ein bisschen. Hat zwar am Schluss einen durchaus dramatischen Höhepunkt, der am Anfang, das kapiert man dann halt noch nicht so richtig, angedeutet wird, aber am Schluss kapiert man dann, worauf am Anfang verwiesen wurde. In diesen 130 Minuten war ein sehr guter Film versteckt, der aber mit einigen Versatzstücken versehen war, die für mich persönlich nicht funktioniert haben. Also die beiden Figuren fand ich grandios gespielt. Und insbesondere die Hauptdarstellerin, die ja mehrere sehr bedeutsame Entwicklungsjahre einer jungen Frau von etwa 14 bis etwa 24 spielen muss, hat das wunderbar rübergebracht und hat sowohl die positiven Seiten, weil manche Dinge an ihr mag man und manche Dinge mag man explizit nicht. Und diese Ambivalenz hat sie sehr, 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 sehr gut in mich hineingebracht. Also man war immer bereit, sich neu auf sie einzulassen und das ist, wie ich fand, eine sehr große schauspielerische und auch filmische Leistung. Wo der Film für mich ausgesetzt hat, ist, wo er anfing, sich zu erklären. Zum Beispiel über diese überdeutlichen Symbolismen, wie jetzt diese Szene mit diesem Blutregen auf einmal. Da habe ich mich gefragt, was soll das an dieser Stelle? Das hätte ich nicht gebraucht. Und da hätte ich mir etwas leisere Töne gewünscht. Und es waren wieder so die ein, zwei Szenen, wo es um explizite Gewalt ging. In dieser runtergekommenen Wohnung, so Richtung Ende, wo es dann doch einmal sehr kurz sehr blutig wird, das hätte ich in dieser Form auch nicht gebraucht. Und ich fand, das war so eine Spitze, die für mich in den Film überhaupt nicht, in die Filmsprache gar nicht gepasst hat. Vielleicht habe ich da wieder mein Übersetzungsproblem, dass wir haben ja schon oft die Erfahrung gemacht, dass Gewaltdarstellung im japanischen Film völlig anders verstanden und inszeniert wird, als wir das gewohnt sind. Aber selbst ich, der ich jetzt schon zum fünften Mal hier bin, finde es immer noch für mich störend, weil es mich jedes Mal aus der Stimmung des Films raushaut.
Hier kommt es auch ein bisschen unvorbereitet, also auch für das Opfer im wahrsten Sinne des Wortes. Harald, du hast bestimmt mit dieser blutigen Szene nicht so ein großes Problem gehabt. Wie hast du den Film empfunden?
Also ich fand den Film eher durchschnittlich. Also mir war der ein bisschen zu langsam, oder besser gesagt, der war zu lang in dem Sinne. Ich hätte einiges kürzen können. Auch die Geschichte selber, ja. Ich weiß nicht, bin ich für den Film nicht warm geworden. Das kam irgendwie nicht an mich.
Das Problem hatte ich auch so ein bisschen. Ich verstehe, was du meinst. Das ist, ist die Frage, will ich eigentlich eine Inzestgeschichte tatsächlich sehen? Ja, also das ist ja auch so eine Sache. Dann muss sie mir, glaube ich, ein bisschen intelligenter dargeboten werden oder auch ein bisschen gekonter dargeboten, was den Rhythmus betrifft. Also es ist ja nicht nur die Länge, es ist auch der Rhythmus und dass am Ende dann nochmal neue Orte eingeführt werden und neue Situationen eingeführt werden, wo der Film, der am Anfang sehr stark auf Natur und Eis und so die Kraft dieser Winter- und Schneebilder.
Der Ort wurde sehr schön inszeniert, ja. diese völlig im Winter erstarrte oder teilweise erstarrte Hafenstadt mit diesen runtergekommenen Schiffen und das wurde sehr schön inszeniert, das ging später leider ein bisschen verloren.
Genau, er nimmt dann ganz im Vergleich dazu schwache Locations oder Orte, es geht dann, wechselt nach Tokio und er bringt das mit der Wucht nicht zu Ende, die er da am Anfang hat mit diesem Setting, weil das dieses Eis, das sich bewegt, das steht ja für was. Das ist ja diese unaufhaltsame Kraft der Natur sozusagen, ja, und ist ein Kontrast zu dieser irrationalen, unvernünftigen Hitze der Leidenschaft, die es da gibt. Und da ist diese Kälte der Natur. Also da kann man, wenn man das möchte, sehr viel reinlesen. Und das kann einen auch sehr faszinieren, was auch, glaube ich, dazu geführt hat, dass der Film als Eröffnungsfilm ausgewählt worden ist. Aber er bröselt hinten weg.
Er hat zu viel. Was mir sehr gut gefallen hat, war die Szene auf den Eisschollen. Super gedreht. Mhm. Sowohl kameratechnisch als auch vom Regisseur. Einfach toll. Du hast nie gesehen, dass der Kameramann da steht, sondern hast du wirklich drauf geguckt, als wäre nur der Kameramann in der Luft wäre, also unsichtbar. Toll.
Vor allen Dingen tontechnisch. Also bevor ich irgendwas sehe, kriege ich schon Geräusche präsentiert von diesen Schollen, die aneinander reiben. Also da hat der Film wirklich Momente, die ganz, ganz großartig sind. Ja? Und ein bisschen haben wir wahrscheinlich das Problem, dass wir an den Rhythmus sozusagen nicht gewöhnt sind. Ja. Aber ein bisschen, glaube ich, hat auch der Film mit sich selbst ein Problem.
Ja, er hat zu viele Enden. Das ist mein Problem. Und also, wie gesagt, mit Ausnahme einiger Szenen, wo ich gedacht habe, okay, also ein paar Minuten von dieser Japanese Half Hour sind nicht unbedingt die am Ende des Films, aber er hatte tatsächlich das Problem, dass er zu mehreren Zeitpunkten, wo ich dachte, okay, jetzt wäre der ideale Zeitpunkt, dann nochmal was hinten dran setzt und nochmal was hinten dran setzt. Und ab einem bestimmten Punkt, so spätestens ab dem zweiten Mal, ist es, tritt dann auch ein Ermüdungseffekt ein und dann interessiert mich nur noch bedingt, was da als Epilog noch hinten dran gesetzt wird. Und da hat er dann tatsächlich so stüfchenweise in seiner Intensität, die er so, so sorgfältig aufgebaut hat, für mich auch verloren. Das hilft dann auch keine Rückblende mehr und das hilft dann auch dieses dramaturgische Zusatzelement nicht mehr. Und deswegen sage ich für mich, also in diesen 130 Minuten guter Film waren 100 Minuten sehr guter Film.
Jetzt nehmen wir das ja direkt nach dem Film auf. Das heißt, wir müssen ja reden, bevor wir da richtig drüber nachdenken konnten. Aber wie ist das bei euch angekommen? Distanziert sich der Film von einem Inzest, Vater, Tochter, oder verherrlicht der Film das?
Also ich halte es eher für eine Pseudo-Inzest-Geschichte. Eine Geschichte einer Liebe, die durchaus tatsächlich eine Liebe ist, zweier Menschen, die beschlossen haben, Vater und Tochter zu sein, aufgrund einer Extremsituation. Es bleibt ja so ein bisschen offen. Und ich glaube, so wie der Film sich inszeniert, ist es dadurch dann tatsächlich eine Inzest-Geschichte, weil dieser Entschluss, Vater und Tochter sein zu wollen, ja auch eine Bedeutung hat, weil hinter dem Entschluss, Vater und Tochter sein zu wollen, steht ja trotzdem die sexuelle Beziehung und für die beide sich entscheiden und für die beide auch bereit sind, sehr intensive Opfer zu bringen und alles andere im Grunde völlig aufzugeben. Und dadurch wird es gewissermaßen eine seelische Inzestgeschichte, obwohl es, wie gesagt, das bleibt da so ein bisschen offen. Es ist wahrscheinlich im Grunde auch gar nicht wichtig, eine Pseudo-Inzest-Geschichte ist. Zumindest habe ich sie jetzt von Anfang an mal so verstanden. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, Seine Vorgeschichte wird ja im Grunde nur in einem einzigen Nebensatz ganz beiläufig mal erzählt. Schlecht eingebaut oder es hat für mich keine richtige Anbindung gehabt. Während
bei 129 Minuten Laufzeit hätte man auch Platz dafür eigentlich haben sollen.
Da hätte man die ein und anderen langsamen Bilder von ins Dunkel fahrenden Autos dafür rausnehmen können. Und das ist das einzige Problem, das ich mit diesem Film hatte, dass nämlich die männliche Hauptfigur, schauspielerisch gut sie gemacht war, die hat keine Entwicklung gehabt. Da habe ich die 10 Jahre nicht gesehen. Und da habe ich auch die Vorgeschichte nicht gesehen. Das war mir ein bisschen statisch. Im Vergleich zu der weiblichen Hauptfigur.
Gut, Butter bei die Fische, wie viele Punkte geben wir hier?
Ich gebe ihm 6 Punkte.
Ich bin summa summarum bei 7.
Da seid ihr ja kräftig dabei. Ich gebe ihm nur 5, weil er nur so ein bisschen Shakespeare andeutet, während wir dann ja bei Over Your Dead Body Shakespeare noch viel stärker haben durchbluten sehen sozusagen. Aber gut, das ist ein anderer Podcast. Vielen Dank. Der Podcast steht natürlich wieder unter Creative Commons. Das heißt, wenn ihr kein kommerzielles Blog seid, dann könnt ihr das gerne bei euch einbinden, wenn ihr die Quelle nennt. Vielen herzlichen Dank. Und wir melden uns mit dem nächsten Film wieder von Nippon Connection. Danke. Connection.